Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich voll, dass wir uns beschäftigen mit der Predigtserie, eine ganz kurze Predigtserie Freude. Und das liegt daran, dass uns aufgefallen ist, irgendwie hängt so viel häufig tatsächlich mit unseren Umständen zusammen. Und jeder wünscht sich das, egal ob du jetzt lange gläubig bist oder nicht, dass man so eine tiefe Freude im Alltag unabhängig von den Umständen erlebt. Und wir wollen uns jetzt in den kommenden drei Sonntagen, also heute und die nächsten beiden Wochen, mit drei destruktiven Kräften, die die Freude zerstören wollen, beschäftigen. Das ist heute einmal Neid und dann wird es um Sorgen und um Undankbarkeit gehen. Und ich lade dich voll ein, dass du dich mitnehmen lässt auf diese Reise, warum es so wichtig ist, dass wir tiefe Freude in Jesus erleben können und wie wir sie erleben können. Ich möchte dir zum Anfang eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Da war ich irgendwie 19 oder so, glaube ich. Und wir waren im Rahmen eines Chorwochenendes bei Freunden untergebracht und haben da geschlafen. Und mein bester Freund war auch dabei. Und morgens saßen wir so am Frühstückstisch. Der Tisch war perfekt gedeckt, alles war ordentlich. Und das war eine Familie, die wir kannten, also auch von Freunden von uns. Und es waren viele Leute am Tisch. Und der Vater, der las immer morgens eine Andacht vor, so eine kurze Andacht von so einem Abreißkalender. Und an dem Morgen war etwas dran, was wir erraten mussten. Es war ein Rätsel. Das Rätsel will ich euch vorlesen. Und wir wurden herausgefordert mit dieser Frage, wer bin ich? Also wir sollten jetzt herausfinden, was steckt hinter diesem Rätsel. Ich bin die anfänglich böse Leidenschaft, der Vater des Todes, der erste Zugang zur Sünde, die Wurzel des Übels, der Ursprung der Traurigkeit, die Mutter des Unglücks, die Grundlage des Ungehorsams, todbringender Stachel, verborgene Waffe, Krankheit der Natur, verderbliches Gift, selbstgewollte Abzehrung, bitterer Pfeil, Nagel der Seele, Brand im Herzen. Glück ist nicht das eigene Gut, sondern das Schlechte des Nächsten. Wer bin ich? Ich stand total auf dem Schlauch. Ich war gerade wahrscheinlich am Überlegen, wie ich mein Brötchen belege, ob erst süß oder salzig. Ihr kennt das Problem, ja? Es war so schön viel auf dem Tisch. Und mein bester Freund, wie aus der Kanone geschossen, sagte, ich weiß es, Neid. Ich war völlig perplex, denk, wie kommt er da drauf, ja? Ich war total neidisch, dass er das rausgefunden hat, weil der ehrwürdige Vater am Tisch, am Kopf des Tisches sagte, boah, super, nicht schlecht und so. Und dann las er die Andacht weiter und ich die ganze Zeit, wieso hat er das schon wieder rausgefunden? Ich war als Kind immer Hobbydetektiv, die ganze Zeit, ja? Fühlte mich herausgefordert, hatte aber schon die ersten Sätze dieses komplizierten Kauderwelsch oder des Altdeutsch total vergessen und er hatte es natürlich, mein bester Freund, wieder herausgefunden. Und das ging häufiger so, ja. Mein bester Freund war auch immer besser in der Schule als ich. Er ging aufs normale Gymnasium, ich ging aufs Fachgymnasium. Er war straighter im Glauben unterwegs, er war schneller verlobt als ich, er hatte einen muskulöseren Oberkörper als ich, bei weitem. Er hat mutiger seinen Glauben mit seinen Freunden geteilt als ich, zum Beispiel bei seiner Taufe waren Freunde am Start, bei meiner nicht. Er war ein Jahr schneller mit dem Studium fertig, obwohl er ein Jahr später als ich angefangen hat und er ging in die Außenmission und ich nur in die Gebietsmission. Ja, und das Einzige, was ich schneller als er geschafft habe, war ein Kind zu kriegen. Aber es war jetzt für mich als Mann auch nicht so schwer. Na gut, also ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht, ja, aber wenn ich jetzt noch an ein aktuelleres Beispiel denke, ein Freund und Kollege von mir hat letztens genau über das gleiche Thema gepredigt wie ich. Ich habe am Anfang des Jahres darüber gepredigt, vor 60 oder 70 Leuten, und er über das gleiche Thema vor Tausenden von Leuten, und er hat viel besser gepredigt, ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man vergleicht sich ständig mit Leuten, die irgendwie etwas besser können als man selbst oder die irgendwie ein Stück weiter sind oder die gerade die so näher in dem eigenen Umfeld sind. Und vielleicht sagst du jetzt ja, Markus, ey, wo ist dein Problem? Ich wäre froh, wenn ich predigen könnte, wenn ich überhaupt mein Studium schon fertig hätte, wenn ich Kinder hätte, wenn ich überhaupt einen Partner hätte. Ich wäre froh, wenn es mir so gehen würde wie du. Wieso vergleichst du dich überhaupt? Der Punkt ist, dass wir uns immer vergleichen mit dem, was wir noch nicht haben oder was andere irgendwie besser können oder wo andere weiter sind. Also es ist, glaube ich, von jedem Stand aus, egal wie viel wir schon können und wie viel wir haben und wie viel wir erreicht haben, kommt eine große Versuchung, die unsere Freude erdrücken will, und das ist der Neid. Vielleicht ist es bei dir, dass du deinen Mann beneidest. Als Ehefrau und Mutter hat er viel mehr Flexibilität und ist draußen unterwegs und du beneidest seinen Job. Und dann kann es wirklich zu richtigem Ablehnung kommen, wenn er irgendwie wieder von seinem Job redet. Vielleicht ist es bei dir auch, dass du neidisch bist auf die Familienverhältnisse von anderen. Leute, die einen Garten haben, die Unterstützung von Großeltern haben, die überhaupt Familie haben, die Kinder haben und die irgendwie verheiratet sind und du beneidest das. Vielleicht ist es aber auch bei dir jemand im Job, der vielleicht genauso lang wie du dabei ist, aber schon viel mehr erreicht hat. Und du guckst ständig da drauf und denkst dir, warum bin ich noch nicht so weit gekommen? Und ich glaube, in Gemeinde, in christlicher Gemeinde kann das genauso passieren, wie in den anderen Bereichen, die ich jetzt erwähnt habe. Es kann ganz leicht passieren, dass wir schauen auf andere, wie ich das eben schon erzählt habe von mir, die irgendwie ihre Gaben ausüben und wo du denkst, boah, die kriegen das echt super gut hin mit der Kinderstunde oder wie straight die dabei sind, wie gut die dienen, wie stetig die irgendwie unterwegs sind, wie die alles unter einen Hut bekommen. Kennst du solche Gedanken, wie die irgendwie ihre Berufung viel besser schon leben und darin fröhlich unterwegs sind? Und ich könnte noch so viel aufzählen und wir merken vielleicht, und wenn du ehrlich dich reflektieren lernst oder magst, dann merkst du es vielleicht auch, dass wir alle dazu neigen, uns ganz schnell mit den Leuten zu vergleichen, die um uns herum sind. Und das kann ganz schnell zu Neid führen. Neid ist tatsächlich ein Freudenkiller. Timothy Keller sagt es einmal so: Neid ist kein Spaß, Neid saugt die Freude aus deinem Leben. Neid vergiftet deine Fähigkeit, sich über dein Leben zu freuen und dankbar für alle Dinge zu sein, die du im Leben hast. Also Neid ist überhaupt nichts Harmloses. In der Bibel zieht sich das komplett durch als Motiv, wie Beziehungen zerstört werden, aber wie vor allem auch die eigene Dankbarkeit und Freude zerstört wird. Und das werden wir uns heute genauer anschauen. Erstmal die Frage, wo kommt das her? Worauf sind wir überhaupt neidisch? Die Psychologie beschäftigt sich und die Wissenschaft beschäftigt sich erst seit ein paar Jahren so richtig intensiv damit und hat dieses Thema Neid eigentlich vorher so ein bisschen links liegen lassen. Aber der mitbekannteste Professor in Deutschland, der Rolf Haubel, beschäftigt sich mit Neid und schreibt dazu ein Buch: Neidisch sind immer nur die anderen. Und er sagt, eigentlich gibt es nichts, was sich nicht beneiden lässt. Doch besonders beneidet werden Güter, die knapp sind. Ein Arbeitsplatz, Geld, Anerkennung, Einfluss. Die knappsten aller Güter in einer Wohlstandsgesellschaft sind aber erstaunlicherweise Glück und Zufriedenheit. Andere glücklich und zufrieden zu sehen, ohne es selbst zu sein, ist eine der größten Herausforderungen für unseren Neid. Und ich glaube, er hat zum Teil recht, aber tatsächlich ist es so, dass es in der Antike, zur Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, wo Leute Lieder gedichtet haben, zum Beispiel in dem Psalm, den Menschen schon genauso ging damals. Ich möchte ein Beispiel zitieren von dem Psalmisten Asaf, der dieses Lied schreibt über die eigene Unzufriedenheit. Und zwar steht das im Psalm 73, Vers 1. Ein Psalm von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die rein Herzens sind. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Kennst du das? Du strengst dich voll an, du versuchst richtig zu leben und anderen fällt es total zu irgendwie, ja? Und genau das gibt es damals schon, vor vielen tausend Jahren in der Bibel. Menschen haben genau das Gleiche schon erlebt. Und dann schreibt er weiter in Vers 4, sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Da merkt man, dass er so richtig frustriert ist. Er pauschalisiert richtig die Leute um sich herum, die er sieht und sagt, ey, die leben gar nicht nach deinem Willen, Gott. Und trotzdem geht's mir schlechter. Ich verstehe das nicht. Zum Glück hat das Lied einen guten Ausgang, aber ich will damit einfach mal stehen bleiben. Wir merken, wir fühlen immer wieder dieses Gefühl in uns, das beschleicht uns automatisch. Ey Gott, das ist ungerecht und das ist unfair. Warum passiert es bei mir nicht so leicht oder warum geht es mir nicht so von der Hand oder warum habe ich nicht das, was der andere hat? Und das raubt tatsächlich unsere Freude. Wir werden das gleich an ein paar Beispielen in der Bibel sehen, dass das vor allem unsere Emotion als erstes angreift, bevor es wirklich zu Handlungsfolgen führt. unterbricht es irgendwie die Freude und Zufriedenheit und Dankbarkeit, die wir haben. Das ist egal, ob in der Corona-Zeit oder davor oder danach, das Neid uns immer wieder, irgendwie vielleicht sogar der Feind Nummer eins ist, der uns die Freude im Alltag rauben möchte. Und ich möchte das mal anhand einiger Emotionen zeigen, die die biblischen Personen hatten, als Neid in ihr Leben kam. Und wir gucken uns echt von Anfang bis Ende die Bibel an und merken, ich habe nur einige Beispiele rausgesucht, dass Neid ständig ein Motiv ist, das die Freude raubt und das zu ganz, ganz destruktiven Gefühlen und letztendlich auch Handlungen führt. Und ich habe euch eine Tabelle mitgebracht. Da stehen jetzt mal die ganzen Geschichten in der Übersicht. Wir werden jetzt nicht alle lesen. Ich will das nur deutlich machen, wie ähnlich das eigentlich, also wie unterschiedlich vielleicht die Gründe vom Neid sind, aber wie das zu ziemlich gleichen Emotionen führt. Wir denken an Kain und, oder ich habe jetzt zum Beispiel Kain und Abel als Beispiel ganz am Anfang genommen. Kain schaut auf den geistlichen Dienst seines Bruders, der angenommen wird von Gott, und er ist neidisch. Und es passiert Folgendes: bei ihm kommt im Leben Zorn und Grimm auf, so steht es in der Bibel. Und letztendlich führt es zu Mord, Brudermord. Wir können uns Rahel anschauen, eine der Erzmütter vom Volk Israel quasi. Die hat auf die familiäre Situation ihrer Schwester geschaut, die Kinder bekommen hat. Und sie wird richtig depressiv darüber. Sie sagt zu Jakob, ihrem Mann, und sagt, ich möchte Kinder haben, sonst werde ich sterben. Also sie fällt in so ein richtiges Loch. Das versteht man vielleicht besser, wenn man die Kultur besser kennenlernt, weil es damals wirklich sehr, 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 sehr viel mit Zufriedenheit, Glück und auch Identität zu tun hatte und Absicherung, wenn man Kinder bekommen hat. Und letztendlich führt es zu Streit und Verachtung immer mal wieder zwischen Rahel und Lea. Wenn wir uns die Brüder von Josef anschauen, vielleicht kennst du die Geschichte auch, selbst wenn du die Bibel nicht so gut kennst. Josef war der Jüngste und wurde so richtig bevorzugt von seinem Vater Jakob. Und die Brüder werden so richtig neidisch und sie fangen an, tatsächlich ihn zu hassen. So beschreibt es die Bibel. Wieder so ein richtig destruktives Gefühl, das ins Leben der Brüder hineinkommt, und sie versuchen, ihn umzubringen. Ein anderes Beispiel, was nicht so prominent vielleicht ist, aber auch sehr interessant, ist Korach, der mit seiner ganzen Sippe quasi so einen Aufstand anzettelt gegen Mose und Aaron, weil er unzufrieden ist, weil er undankbar ist, weil er neidisch ist auf die Position, auf die Leiterschaft, auf die Autorität der Priesterschaft und von Mose und Aaron insgesamt. Und dann kommt es zu einem Aufstand und letztendlich stirbt die ganze Sippe von Korach. Saul und David, vielleicht auch schon mal gehört, Saul, der erste große oder der erste König von Israel, der eigentlich ja alles hatte, könnte man sagen, ja, der richtig, richtig berühmter, berüchtigter König war. Aber dann kommt David auf einmal aufs Spielfeld, und erst ist David ihm ein richtig guter Diener, aber dann hat David immer mehr Erfolg und die Leute, die feiern David tausendmal mehr als Saul, und bei Saul kommt so richtig Neid hoch und die Bibel schreibt, dass er richtig zornig wird auf ihn und Unruhe empfindet und dass er ebenfalls David versucht umzubringen oder ihn verfolgt. Und wir springen jetzt mal ins Neue Testament, das heißt im zweiten Teil der Bibel, wo es um die Geschehnisse um Jesus geht. Und auch da jetzt mal nur ein Beispiel, das es so wirklich auf die Spitze bringt. Jesus ist unterwegs, ist 3 Jahre am Wirken, und die hohen Priester und Ältesten, die religiöse Führerschaft der damaligen Zeit, werden immer neidischer auf Jesus, weil er immer anerkannter wird im Volk Israel und er mit mehr Vollmacht predigt, ja. Und eine ganz andere Art hat, den Menschen zu begegnen. Und was ist wieder mal hier die Folge? Sie versuchen, Jesus umzubringen, sie verleumden ihn, sie klagen ihn an, und letztendlich gelingt es ihnen, dass Jesus, unser Herr, zum Tod verurteilt wird. Ich habe diese Übersicht gemacht, um einfach deutlich zu machen, all das passiert, weil Leute neidisch werden. Immer diese ganz negativen Emotionen, die entstehen: Hass, Wut, Zorn, Grimm, Depression oder irgendwie Unruhe im Herzen, Unzufriedenheit. Und genau das ist das, was die Wissenschaft auch herausgefunden hat. Den vorhin schon zitierten Professor Hauble sagt, Neid ist eine komplexe Emotion. Sie enthält die Hauptkomponenten Ärger, Wut, und Traurigkeit. Und das Interessante ist ja, den Leuten ging es ja nicht schlecht, wenn wir uns jetzt nochmal zum Beispiel König Saul reinziehen. Saul hatte alles. Saul hatte sogar Erfolg. Aber weil David mehr Erfolg hatte, konnte er nicht mehr das sehen, was er hatte. Er wurde unruhig und zornig und unzufrieden in seinem Leben. Und wenn wir uns die anderen Beispiele jetzt einmal anschauen, dann ist es ähnlich. Das sind alles Leute, denen ging es nicht schlecht. Sie haben nur Leute in ihrem Umfeld, in ihrem direkten Umfeld gehabt, die hatten irgendwie das, was sie selber nicht hatten. Die haben das gehabt, was sie selber sich so sehr gewünscht haben. Und tatsächlich passiert es dann, dass wir gar nicht mehr schauen können. Wenn wir nur darauf schauen, was andere haben, was wir gern hätten, dann passiert so eine Negativität in unserem Herzen. Unser Blick für das Gute verschwindet. Für meine Freude und Zufriedenheit, das rückt in den Hintergrund und plötzlich kann ich mich nicht mehr freuen. Nichts ist gut genug irgendwie. Der Job ist nicht gut genug, der Körper sieht nicht gut genug aus, die Ehe ist nicht gut genug und ich finde immer Fehler, bleib kritisch und kann mich nicht mehr ruhig aufs Sofa setzen und einfach genießen. Neid zerstört die eigene Zufriedenheit und Freude, aber Neid zerstört auch die Beziehungen. Was wir uns eben auch anhand der Beispiele in der Bibel angeschaut haben, kurz überflogen haben, Neid führt dazu, dass man eine Konkurrenz aufbaut. Ganz häufig zu den Freunden, zu den Vorbildern oder zu Leuten auf der Arbeit. Man kann sich nicht mehr richtig mitfreuen, wenn sie Erfolge haben. Man heuchelt, wenn sie von ihren positiven Erlebnissen erzählen und sagen, ja, echt cool und so, aber eigentlich kann man sich nicht wirklich mit ihnen freuen. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns beschäftigen müssen, wo kommt jetzt der Neid her? Wenn er so tief drin steckt, wenn es immer wieder dazu kommt, dass wir uns mit anderen vergleichen, an welcher Stelle müssen wir irgendwie eigentlich ansetzen, ja? Wenn es viel tiefer kommt, wenn es an den Emotionen arbeitet, dann müssen wir gucken, wo kommt es eigentlich her? Und wie können wir da rangehen? Jesus sagt einmal, dass Neid ein böser Gedanke ist. Er sagt, das ist nicht die Handlung, sondern er sagt, es fängt viel früher an. In Matthäus 7, Vers 21 erklärt Jesus den Leuten um ihn herum, denn von innen, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl und Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. All die Dinge, die wir häufig zu Handlungen dazu zählen würden, sagt Jesus, fang viel früher an. Total interessant. Sie fangen an in unseren Gedanken. Sie wachsen förmlich in unserem Herzen wie böse Gedanken auf. Und viele meinen, das wäre völlig normal. Aber mittlerweile, wie gesagt, forscht auch die Psychologie daran und sagt, das ist ein total zerstörerisches Gefühl ist der Neid. Und das heißt, wir müssen viel früher anfangen. Søren Kierkegaard, der Theologe, sagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Und da fängt es an. Aber es gibt nicht nur ein negatives Vergleichen, sondern es gibt auch ein positives Vergleichen. Die Bibel fordert uns sogar zum Vergleichen heraus. Und wir wollen jetzt herausfinden, wann ist Vergleichen gut, weil es letztendlich automatisch passiert, weil wir sind in Beziehungen, wir sind mit anderen unterwegs, wir sehen andere. Und das ist auch nicht das Problem, sondern was dann passiert, sobald wir sie sehen. Und es gibt das Produktive, das Positive, das Göttliche Vergleichen und es gibt das Ungöttliche, das Destruktive oder auch teuflische Vergleichen, das zu Neid führt. Und wir werden uns die jetzt so ein bisschen stückweise anschauen. Ich gebe euch ein Beispiel, wo Paulus auffordert, aktiv in der Bibel, dass wir uns vergleichen sollen, aber zum Guten. Und wie das geht. In Philipper 3, Vers 17 steht nämlich, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Also Paulus sagt, fordert sogar dazu auf, seid meine Nachahmer, schaut euch bei mir etwas ab und seht wirklich da drauf, also guckt da drauf. Ja? Es ist wirklich eine aktive Aufforderung, sich zu vergleichen, aber worum oder worauf soll man sich beziehen oder schauen? Wenn wir uns den Kontext vorher anschauen, das werden wir jetzt nicht gemeinsam tun, aber du kannst mal gerne im Kapitel 3 nachlesen, dann wird deutlich, dass es um die Einstellung zum Glauben geht, um das Festhalten am Glauben, um das Unterwegssein mit Jesus, um die Einstellung, den geistlichen Weg, die geistliche Denke, die Ausrichtung, darum geht es, um das Ziel, das nicht vor Augen, von den Augen zu verlieren, sondern immer vor Augen zu haben. Jetzt können wir das gegenüberstellen zum Nicht-Guten vergleichen, auch mit Bibeltexten, die ich gleich zitieren werde. Das Nicht-Gute vergleichen schaut sich nicht die geistlichen Vorbilder in ihrer Einstellung an, sondern will genau werden, wie sie sind in dem, was sie können und in ihren Gaben und in dem, was sie schon erreicht haben oder was sie sind. Und darum geht's nicht. Wir können nicht eine andere Person werden, aber wir können uns abschauen, was für geistliche Einstellung sie oder er hat. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, warum das nicht gut ist, zu versuchen, das Gleiche sein zu wollen wie jemand anders, der dein Vorbild ist. Mein großes Vorbild und Mentor und mein großer Mentor ist auch ein jetziger Chef von mir. Der hat mich mit reingenommen in die Jugendarbeit eigentlich und in die Freizeitarbeit. Und ich habe mega viel von ihm gelernt und ich respektiere total, wie er irgendwie auf Freizeitenweise Entscheidungen getroffen hat, schon immer, ja, wie er mit den Jugendlichen Gespräche geführt hat bis in die Nacht hinein. Und ich habe das echt, glaube ich, ein Stück beneidet nach einer Zeit. Ich habe es auch respektiert, aber es kam dazu, dass ich mich verglichen habe damit, weil ich merkte, ich kriege auch immer mehr Verantwortung für Freizeitarbeit und ich wollte plötzlich so sein wie er. Also habe ich mir vorgenommen, ey, du bleibst genauso lange auf bei den Spanien-Freizeiten bis 3 Uhr nachts oder so und versuchst genauso Gespräche zu führen wie er. Und ich merkte, ich kann nicht er sein. Ich kann nicht so performen, so leisten, was er leisten kann. Ich bin jemand anders. Und das ist auch gut so. Als ich mich nämlich versucht habe zu verstellen, habe ich gemerkt, ey, das bringt niemandem was, mir nicht. Ich bin total fettig morgens, ich trinke keinen Kaffee, ich hasse Kaffee. Das heißt, ich bin gar nicht zu gebrauchen, kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich muss nicht so viel leisten, ich muss nicht das Gleiche können wie er. Ich bin jemand anders und es ist total wichtig, das zu verstehen. Nur weil jemand anders etwas besser macht als du, heißt es nicht, dass das, was du machst, schlechter ist. Merk dir diesen Satz, präg ihn dir ein. Nur weil jemand anders etwas besser macht als du, heißt es nicht, dass das, was du machst, schlechter ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Also ich lerne von der geistlichen Einstellung, von dem, welchen geistlichen Glauben jemand hat um mich herum, ja. Und wie er sich nicht zerrütten lässt und wie er glaubt und wie er an Gott dran bleibt, aber ich versuche nicht, wie jemand anders zu werden. In 1. Korinther 3, Vers 4 beschreibt Paulus tatsächlich auch dieses Problem. Da haben die Leute in Korinth nämlich versucht, immer mehr diesen Idolen nachzueifern. Und er will dem so ein bisschen entgegenkommen und sagt, Leute, passt mal auf. Ihr sagt jetzt, ich bin das Paulus und ich bin das Apollos. Das steht in 1. Korinther 3, Vers 4. Denn wenn einer sagt, ich halte mich an Paulus, ein anderer sagt, ich stehe zu Apollos, seid ihr dann nicht genauso wie die anderen? Was ist denn schon Apollos? Er sagt, was ist Paulus? Also wer bin ich, sagt er im Prinzip. Wir sind nur Diener, die zum Glauben gekommen sind. Jeder von uns hat nur das getan, was der Herr uns aufgetragen hat. Und dann ein bisschen später in Vers 10 steht, oder in Vers 9 lese ich einfach schon, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also wir sind alle gemeinsam in einem Boot, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und es geht darum, dass jeder eine unterschiedlich verliehene Gnade bekommen hat. Also hier geht es um diese Gnadengaben, die wir im ersten Video, das wir hier online gedreht haben, auch schon behandelt haben. Und dann sagt Paulus, jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Also Paulus und Apollos haben die Grundlage gelegt, aber es geht jetzt nicht darum, dass du genau das Gleiche tust, sondern dass du das tust, je nach der Gabe und Gnade, die du empfangen hast. Paulus sagt, versucht nicht zu, also ich ziehe das jedenfalls daraus, auch wenn es hier nicht primär nur darum geht, aber Paulus sagt, versucht nicht genau das zu tun oder zu versuchen, was wir getan haben, sondern baut einfach weiter mit dem, was ihr könnt, was ihr bekommen habt. Und tatsächlich schreibt er auch später in 1. Korinther 12, Vers 22, dass die gerade schwächeren oder unwichtigeren Körperteile, also er bezieht sich hier auf dieses Gabenbild des Körpers, dass die häufig besonders notwendig sind. Also gerade mit den wenn du denkst, du bist nicht so zu gebrauchen oder du bist nicht so der Hammer wie andere oder du hast nicht so große Gaben und Fähigkeiten und Talente bekommen, genau damit bist du wertvoll vor Gott. Genau das wird gebraucht. Und tatsächlich komme ich jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Wir werden die Tabelle uns jetzt nochmal weiter anschauen. Es liegt nämlich viel, viel tiefer, wie ich es lernen kann, wenn ich auf andere schaue, von ihnen inspiriert zu sein, statt zu neiden. Dass ich es lernen kann, über sie zu staunen, wie genial Gott sie begabt hat, was für Schönheit Gott ihnen gegeben hat, in den Sachen, die sie können, in den Sachen, wie sie drauf sind, in den Charakteren, die sie sind. Wie kann ich, statt mich zu sehnen, genau gleich zu sein und zu neiden, wie kann ich mich inspirieren lassen und einfach staunen? Ich glaube, es liegt so tief, es liegt an unserer Identität. Und das habe ich jetzt oben in die Tabelle gestellt. Es liegt viel tiefer, es liegt in der Identität, die du und ich besitzen. Wenn meine Identität daraus besteht, wie es heute in unserer Welt nämlich üblich ist, in unserer Gesellschaft, ich werde geliebt oder ich bin beliebt, wenn ich besser werde, wenn ich etwas leiste, wenn ich mich beweise, wenn ich mehr auffalle, wenn ich mehr schaffe, wenn ich mir einen Namen mache, wenn ich im Social Media ein Influencer werde, wenn deine Identität ist, dass deine Beliebtheit von deiner Leistung abhängt, dann ist es kein Wunder, dass du immer wieder Leute beneidest und dass du immer wieder Freude verlierst und irgendwie einem anderen Ideal hinterherläufst. Und jetzt möchte ich dir etwas anbieten, was die Bibel dir anbietet, was Jesus dir anbietet. Die Identität in Gott. Und egal, ob du lange im Glauben unterwegs bist oder mit dem Glauben noch nicht so viel anfangen kannst, das ist der Matchpoint, das Entscheidende vom christlichen Glauben. Der christliche Glaube ist nicht Moralität, sondern er ist Identität. Die Identität, die Jesus dir geben möchte, ist ganz simpel. Er liebt dich so, wie du bist. Punkt. Er liebt dich mit all dem, was du nicht kannst und was du nicht bist. Punkt. Er liebt dich. Er hat dich schon immer geliebt. Er liebt dich bedingungslos. Er liebt dich mit dem, was du nicht kannst und mit dem, was du nicht bist. Er nimmt dich genauso an. Er zieht sich in deine Arme. Gott ist wie ein Vater, in seine Arme. Gott ist wie ein Vater, der dich liebt, wie ein Vater sein Kind bedingungslos annimmt und liebt. Und genau darum geht es. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Die Liebe Gottes zu uns macht den großen Unterschied. Die Identität in Gott, die macht den großen Unterschied. Die Liebe macht den Unterschied, dass wir uns nicht zum Negativen vergleichen, sondern dass wir ruhig darüber sein können, wenn andere etwas besser können, weil wir uns von Gott geliebt wissen, in dem, wie wir sind und mit dem, was wir können. Und wisst ihr, Leute, das ist heute so entscheidend. In unserer Gesellschaft geht alles um das Vermarkten der eigenen Identität. Im Social Media geht es darum, wie viel Klicks bekomme ich und wie inszeniere ich mich und wie stelle ich perfekt mein Leben dar. Und wenn du dann im Social Media, also bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer unterwegs bist, dann bist du ständig diesem Druck ausgesetzt, dass andere etwas besser können als du, dass sie sich damit vermarkten, dass sie es toll können, dass sie locker und easy und professioneller performen und drauf sind und leisten als du. Und Leute, es ist so entscheidend, dass wenn dieser ganze Einfluss auf uns kommt in unserer Gesellschaft, dass wir nicht diesen Charme empfinden und sagen, ey, wenn die das alles hinbekommen, ich bin 10 Jahre älter als dieser Influencer da, wieso kriege ich das nicht hin, ja? Und Charme empfinden über das, was in unserem Leben nicht funktioniert. Und wir sind ständig bebombt von diesen Vergleichsvideos im Netz, ja? Ich habe irgendwann mal irgend so ein Trainingsvideo angeguckt für Muskelaufbau. Und ich habe euch ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich auch so einen Minderwert in dem Bereich Muskeln und Figur und Körperbau habe. Und ständig schmiert mir jetzt Google und YouTube irgendwie solche Vergleichsvideos aufs Brot. Ja, ne? Vorher so ein dicker Kerl und daneben an steht in dem Video so voll der schlanke, muskulöse Kerl, nur nach 40 Tagen oder was weiß ich, schlank über Nacht oder so. Denkt ihr irgendwas aus? Das gibt's alles, das ist Realität. Und ey, das macht so einen Druck, übt das auf unsere Identität, auf unsere Zufriedenheit in Gott aus. Und vielleicht hast du diese Zufriedenheit auch noch gar nicht in Gott, weil du diese Identität noch nicht kennst. dann möchte ich dir unbedingt jetzt ein Vers oder ein Lied vorlesen eigentlich. Und lehn dich zurück und genieße das, was Gott über dein Leben spricht. Das steht in der Bibel im Psalm 139, Vers 13. Und ich wünsche mir einfach, mach jetzt mal die Augen zu und lies es so oder hör das so, dass Gott es über dich sagt. Gott, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich. Wie kostbar sind Gottes Gedanken über dich und über mich. Er liebt dich so, wie du bist. Er nimmt dich wie ein Vater in seine Arme. Und er liebt dich mit deinen Einschränkungen, vielleicht mit deinen körperlichen Einschränkungen, vielleicht mit deiner finanziellen Situation, vielleicht mit deiner Intelligenz, die mehr größer oder kleiner ist, vielleicht als introvertierter Typ oder als extrovertierter Typ, ist egal. Vielleicht bist du eher der flippige Abenteurer und schaust auf die, die es total stetig hinbekommen in ihrem Leben. Nein, er liebt dich so, wie du bist. Er hat dich so gewollt, er hat dich schon vorher gekannt, bevor deine Eltern dich eigentlich kannten. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat und er dich kennt und er dich bewusst wollte. Lass das mal so richtig in dein Herz reingehen. Gott hat dich bewusst so gewollt. Natürlich kam dann die Sünde in das menschliche Leben und Gott wird uns noch umgestalten, aber er hat uns so geschaffen, wie wir sind. Du bist wunderbar in Gottes Augen. Du brauchst nicht perfekt werden. Du kannst nicht perfekt werden vor Gott. Du kannst dich nicht besser machen vor Gott. Er hat schon dich besser gemacht, weil er seinen Sohn am Kreuz für dich sterben lassen hat. Damit hat Jesus dich perfekt vor Gott gestellt. Und Gott sieht dich durch perfekte Augen. Und deswegen möchte ich auch nochmal mit so einem Missverständnis aufräumen. Viele Menschen glauben, der christliche Glaube wäre ein Regelwerk, ein moralisches Ideal, dem ich hinterherlaufen muss. Und viele sagen, boah, das schaffe ich eh nicht, bin ich mal ehrlich. Das ist das komplette Gegenteil. Der christliche Glaube ist nicht Moral, sondern Identität. Gott liebt uns bedingungslos mit dem, was wir verbockt haben, was wir vielleicht auch, wo wir auch versagen. Er nimmt uns an und dann gibt er uns seinen Geist und damit eine neue Identität, eine neue Schöpfung quasi in uns drin und dann werden wir selbst verändert. Aber wir müssten nicht von uns selber und wir können es auch gar nicht besser werden. Und das bedeutet, es geht im christlichen Glauben nicht um Leistungsdruck, sondern darum, dass wir eine neue Identität bekommen, indem wir Jesus in unser Herz einladen. Und das wünsche ich mir so sehr, wenn du das noch nicht getan hast oder dass du es wieder tust. Und dass egal, wie viel Leistungsdruck du schon erlebt hast, einfach in Gott, in deiner Identität ruhen kannst. Und einfach sagen kannst, Gott, arbeite du mit mir und verändere du mich, ich kann es nicht. Tiefe Freude entsteht, wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin mit all dem, was ich nicht kann und noch nicht erreicht habe und dann zufrieden werde mit dem, was ich kann und was ich habe in Gott. Tiefe Freude entsteht, weil Jesus mich liebt und er mich so annimmt und mit mir etwas anfangen möchte, genau in der Situation, in der ich jetzt bin und nicht irgendwie jemand anders sein soll. Timothy Keller sagt es mal so und bringt es voll auf den Punkt, das Christentum ist die einzige Identität, die nicht erarbeitet, sondern nur erhalten wird. Das Christentum gibt die einzige Identität, die nicht erarbeitet wird, sondern nur erhalten wird. Lauf nicht irgendwelchen Körperidealen, Glaubensgabenidealen oder Businessidealen nach, sondern lauf Jesus nach. Und er verändert dich, er gibt dir eine neue Identität und er macht dich zufrieden, er macht dir keinen Druck. Und wir wollen jetzt ein Zeugnis einblenden von Nils, der einfach aus seinem Leben erzählt, wie ihn diese bedingungslose Liebe von Gott umgehauen hat, der vorher nichts mit Gott zu tun hatte. Und er erzählt jetzt, wie ihn diese bedingungslose Liebe einfach ergriffen hat und umgehauen hat. Viel Spaß damit.
Ja, Markus, umgehauen ist ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Und ich darf dir heute ein bisschen was aus meinem Leben erzählen, wie Gott mich umgehauen hat. Du musst natürlich wissen, glaube ich, dass ich aus einem nicht-christlichen Elternhaus komme, wenn ich überhaupt keinen Plan hatte, wer Gott ist, wie Gott ist. Und ich mein Leben so bis ich 16 war gelebt habe, wie ich da so Bock drauf hatte. Und ja, meine Eltern haben sich hammerfrüh geschieden mit 9, 10 Jahren. War mein Papa dann leider weg und das hat, glaube ich, so eine kleine Sinnkrise in Anführungszeichen in mir ausgelöst, dass ich Erfüllung und Anerkennung und Identität und was weiß ich nicht alles in Dingen gesucht habe, die mir nicht gut tun. Und ich habe früh angefangen zu kiffen, ziemlich exzessiv, darin so ja, ein Stück weit meinen Sinn gefunden. Da konnte man gut abschalten, war mit älteren Jungs gehangen. Und ja, das ging dann irgendwie so weiter, Feierei von einem Freitag zum anderen und man hat immer ordentlich drauf gemacht, hatte vielleicht auch die falschen Freunde. Ist schlecht mit Mädels umgegangen und das ist so die eine Richtung, in die ich gelaufen bin. Das Gute ist, oder mein Glück ist, dass jemand in meine Klasse gekommen ist, in der 10. Und der war Christ, der war wirklich Christ, der hat wirklich verstanden, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Und mit dem habe ich mich auseinandergesetzt, hat viel erzählt, ich konnte ihm anfangs irgendwie gar nichts glauben, habe ihn dafür ausgedacht, dass er die Bibel liest. Die Bibel liest und auch Markierungen macht, ist gerade ziemlich egal, aber ich habe ihn dafür ausgelacht. So. Auf jeden Fall ist es so, dass ich in diese Richtung gelaufen bin, mein Leben da so gelebt habe, meine Erfüllung darin gesucht habe, in Alkohol, Mädels, Kiffen, was weiß ich, Feierei. Und es gibt einen Grund, warum ich quasi von hier nach da gedreht habe, das nicht in der perfekten Art und Weise. Ich falle immer noch hin und das immer wieder, aber eigentlich darf ich dir eine Gegebenheit erzählen. Und zwar ist es so, dass ich hammer viel mit Simon, heißt der, geredet habe, viel diskutiert habe, in den Hauskreis gegangen bin, mir das Ganze angehört habe von Liebe, Gnade und so weiter und so fort. Und irgendwann hatten wir eine Woche des gemeinsamen Lebens in der Gemeinde in Wolfsburg, da wo ich herkomme. Und ich weiß nicht, abends bin ich aufs Dach gegangen und war ein bisschen viel, worüber ich nachzudenken habe, viel, was ich wahrscheinlich aufzuarbeiten hatte. Und es gab so einen Moment, da habe ich so in die Weite geguckt und ich musste einfach anfangen zu weinen. Nicht aus Trauer, sondern komplett vor Freude, weil ich irgendwie in meinem Herzen nicht akustisch, aber quasi den Satz gehört habe, hey, du bist bedingungslos geliebt. Du bist bedingungslos geliebt und das, obwohl ich so viel Mist baue, so schlecht mit Mädels umgehe und so weiter und so fort, einfach Erfüllung in Dingen suche, die sie mir überhaupt nicht bieten können. Dinge an die erste Stelle in meinem Leben setze, wo Gott eigentlich hingehört und dieser Gedanke des trotzdem geliebt zu sein. Der hat mich auf jeden Fall umgehauen. Ich habe unglaublich doll geheult. Und ab da konnte ich irgendwie warum auch immer glauben, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Meine Schuld weggenommen hat, meine Identität komplett verändert von Gott nicht kennen zu Gottes Kind sein. Und ja, das lässt mich irgendwie bis heute in eine andere Richtung laufen, eine andere Perspektive aufs Leben haben. Ich muss jetzt nicht mehr meine Anerkennung bei Leuten suchen, bei Menschen suchen, die sie mir letztendlich langfristig eh nicht geben können, weil das irgendwie nur bei Gott gestillt wird, diese unstillbare Sucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Annahme. Und ich weiß nicht, irgendwie wollte ich das ganz gerne mit euch teilen.
Danke, Nils, dass du uns das so ehrlich mitgeteilt hast. Und ich mich bewegt es wirklich, dass du diese bedingungslose Liebe erfahren hast. Und ich glaube, dir geht es so wie mir. Wir wünschen uns einfach, dass du diese bedingungslose Liebe neu oder wieder ganz neu für dich erfährst. Und ich komme zum Schluss und möchte diese Predigt nochmal für dich zusammenfassen in Form von drei Tipps eigentlich, die du dir mitnehmen kannst, die du dir merken kannst. Das sind drei Wörter, die mit F anfangen. Fülle dich mit der Liebe von Gott, freue dich über alles, was Gott dir geschenkt hat und feiere die Erfolge und die Schönheit der anderen um dich herum. Als erstes fülle dich mit der Liebe von Gott. Bekomm diese Identität, in der du dir sicher bist, ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich habe meinen Minderwert, den ich irgendwie so hatte mit meinem Körper, an einem Punkt ganz, ganz stark verloren und durch die Liebe, die ich von meiner Frau erhalten habe, die, als wir geheiratet haben, gesagt haben, ich liebe dich mit dem Körper, so wie du bist. Und genau das ist der Punkt. Liebe macht den Unterschied. Und Gott sagt dir das jetzt schon. Ich liebe dich so, wie du bist. Versuch nicht, jemand anders zu werden. Und als zweites, freu dich über alles, was Gott dir geschenkt hat. Danke Gott für deine Gaben und für deine Fähigkeiten. Schau nicht die ganzen anderen an, die vielleicht berühmter oder auffälliger sind, sondern danke Gott für alles das, was er bisher schon mit dir getan hat und was er dir geschenkt hat. Wir werden in der dritten Predigt auch noch mehr über Dankbarkeit hören. Und drittens, feiere die Erfolge anderer. In der Bibel heißt es in Römer 12, freut euch mit den Freunden. Und ich glaube, das können wir mit einer Identität, die in Gott stark ist und zufrieden ist und weiß, dass ich geliebt bin, kann ich mich freuen, wenn andere coole Erlebnisse haben, wenn sie einen Job bekommen, den ich hätte eigentlich gerne bekommen wollen, oder wenn sie Familie bekommen und ich noch nicht, oder wie auch immer. Ich glaube, wir können uns freuen, lernen, indem wir aktiv sagen, ey, ich freue mich mit dir, ich feiere das mit, was du erlebst. Nur weil andere etwas besser können als du, macht es nicht schlechter, was du machst. Merk dir diesen Satz. Und ich möchte das Ganze nochmal umdrehen und auch noch ein paar Tipps geben für dich. Wenn du relativ froh bist und zufrieden und dankbar, dann provoziere den Neid nicht. Ein paar Tipps, um Neid bei anderen nicht zu provozieren. Als erstes, stelle nicht immer heraus, was du kannst oder was bei dir super läuft. Betone doch mal mehr, was du bei den anderen so echt positiv bemerkt hast. Frag mal die anderen, wie es ihnen geht, und erzähl nicht immer von dir und was du erlebst. Schenke die Aufmerksamkeit und die Anerkennung den Persönlichkeiten, die anders begabt und befähigt sind als du. Ja, vielleicht bist du als Diener begabt in der Seelsorge, dann sprich den anderen, die in der Lehre und Leitung begabt sind, mal deine Anerkennung aus oder andersrum. Und spare nicht mit Ermutigungen und ernst gemeinten Komplimenten. Das sollte uns auszeichnen. Freut euch mit den Freunden. Zeigt, dass ihr echt an der Seite von anderen steht, die sich freuen. Und versucht bitte nicht, irgendwie immer perfekt dazustehen und euch irgendwie so eine Schale aufzubauen, die keine Schwächen zeigt oder so, sondern lasst uns lernen, auch als Christen, Schwächen ehrlich zu zeigen, authentisch zu sein, und nicht zu tun, als würde alles bei uns perfekt laufen. Das hilft anderen zu sehen, boah, bei denen läuft auch nicht alles rund, und das hilft einfach, diesen Zugang zueinander zu behalten. Tiefe Freude entsteht, wenn ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin, mit all dem, was ich kann und mit all dem, was ich auch nicht kann. Weil ich weiß, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin. Wir singen jetzt ein Lied, wir haben jetzt eine Lobpreiszeit, die genau auf dieses Thema zugeschnitten ist. Und wir singen jetzt ein Lied, das neu ist für dich wahrscheinlich. Für mich war es auch neu, aber das ich total gut finde. Und ich habe es so genossen, als ich das erste Mal gehört habe, weil es so in dieses Thema reinpasst. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass du das wirklich mal richtig auf den Text achtest. Es ist richtig ruhig gespielt und heißt, wie du mich siehst. Und wir werden jetzt diese Band einspielen, und ich wünsche mir einfach, dass du diese Liebe von Gott erfährst. Amen.